Jetzt geht's los mit Podcast-Folge so und so. Fuck, nee, das macht ja gar keinen Sinn als Intro. Naja, hier ist die Podcast-Folge von uns an euch. Viel Spaß.
Das ist so wie jede Woche neu.
So, wir sind jetzt wieder zurück. Zeitversetzt. Letzte Woche hat ja gar nicht geklappt.
Nee, aber diesmal alle Geräte bei mir zumindest aufgeladen. Deins hat auch noch 2 von 3 Strichen zumindest.
Ja, ich habe gerade sogar nochmal mein Handy aufgeladen, ich habe meine AirPods aufgeladen und jetzt, ich habe halt keine weiteren Batterien. Ich habe 4 Batterien mitgenommen, die sind alle dead und dann habe ich hier noch 2 gefunden, die waren aber auch schon fast leer. Und dann habe ich nochmal 2 hier gefunden und die mache ich jetzt gerade leer in diesem Moment, in dem ich hier rede.
Oh mein Gott. Okay, das ist hier Leben am Limit.
Mhm.
Aber schaffen wir irgendwie? Wir haben uns vorgenommen, 1 Stunde diese Folge zu machen, weil das wir wissen, wir könnten wahrscheinlich auch 2 Stunden drüber sprechen, aber wir wollen uns ein bisschen zusammenreißen, damit es auch hörbar ist. Und nicht einfach nur fangirlen darüber, wie toll dieser Film ist und alle Beteiligten.
Welcher Film, Clara? Ja.
Es geht heute um Portrait of a Lady on Fire.
Mhm.
Ist ja einer, wenn nicht der Lieblingsfilm von mir. Das war kein richtiger Satz, aber ihr kriegt den Vibe.
Von dir, ja.
Mhm.
Ja, von mir würde ich sagen auch. Ich habe auch schon mal erzählt, glaube ich, dass ich Freunde habe, die den noch nicht geguckt haben, weil die wissen, dass es ein 5 von 5 Film für die ist und die wollen sich das aufsparen.
Das kenne ich aber so gut. Ich habe auch so ein paar Filme und auch so Dokumentation, oder nee, also Dokumentation hört sich jetzt so dumm an, aber zum Beispiel dieses eine Album-Making-of von Harry Styles, habe ich mir immer noch nicht angeguckt, weil ich mir denke, das hebe ich mir auf für einen ganz, ganz schlechten Tag. Und aber immer, wenn ich einen schlechten Tag habe, denke ich da nicht dran, zum einen. Und zum anderen denke ich mir auch so, ja, also wann ist denn ein Tag schlecht genug, um diese Reserve aufzubrauchen?
Ja, ist schwierig.
Ist eigentlich dumm.
Schwierig. Oh Mann. Soll ich in die Folge starten mit einer peinlichen, mit einer kleinen peinlichen Begebenheit?
Ich bitte darum.
Okay, und zwar habe ich dir wahrscheinlich schon erzählt, werde ich ja im nächsten Semester auch noch an einer 4. Uni studieren. Und zwar habe ich da...
Das ist Clown Behavior.
Ja, ich weiß auch nicht, warum ich mich da mit habe überreden lassen. Auf jeden Fall habe ich schon vor 2 Wochen geschrieben, welche Module ich belegen möchte, was ich machen möchte. Und warte halt oder habe auf die Unterschrift gewartet, damit ich das abschicken kann. Halt so diese Nebenhörerinnenschaft. Und dann hat mich eine Freundin und auch Kommilitonin von mir nochmal daran erinnert, dass das ja am 1. April vorbei ist. Also da ist die Deadline und ich müsste mir diese Unterschrift besorgen. Und dann habe ich halt einen Tag vorher, ich war sehr früh dran, ich habe 2 Wochen vorher das geschickt und das war auch nur ein Monat Spanne, wo man es hätte schicken können, habe ich einen Tag vorher nochmal diese ganzen E-Mails rausgeschickt an alle Leute, die damit irgendwie beteiligt sind, also so Fakultätspersonen, keine Ahnung, Personen, die das überhaupt, die Module macht wahrscheinlich. Also ich habe da auch angerufen, ich habe 4 verschiedene Nummern angerufen, ich war den ganzen Vormittag damit beschäftigt und dann irgendwann haben 2 Leute geantwortet und die eine Person hat geschrieben, ja, kein Problem, ich weiß, die Zuständige ist im Urlaub, aber ich kann stellvertretend von der Dekanin unterschreiben lassen. Und ich meinte, ah, okay, super, ja, das wäre voll lieb. Dann hat mir die andere Person geantwortet und meinte, ich habe das schon gehört und so, ich weiß schon Bescheid, dass es Leute gibt, die jetzt auch NebenhörerInnen werden wollen und schicken sie mir das dann einfach zu oder was auch immer. Und dann habe ich geantwortet und meinte, ja, also ich habe schon mit Person A gesprochen und sie meinte jetzt, dass sie es der Dekanin vorlegt und sie es dann vielleicht unterschreiben kann. Und dann kam eine Mail zurück mit, ja, das hat sie und ja, ich habe unterschrieben. Weil ich die ganze Zeit richtig locker im Gespräch war mit der Dekanin und das nicht wusste. Und es war mir so unangenehm danach, weil sie hat die E-Mail geschrieben mit Zwinker-Smiley, weil ganz groß drunter stand, dass sie die Dekanin ist.
Das war wirklich ein bisschen peinlich.
Das war mir so unangenehm. Also wirklich, wenn wenn die Dekanin von der Fakultät dir mit einem Zwinker-Smiley eine E-Mail beantwortet, dann...
Aber ist doch ein guter Vibe.
Ja, es ist ein guter Vibe, aber wirklich, ich habe mir es dann angeguckt und war so, oh mein Gott, wie hätte ich das denn wissen sollen? Und guck so in diese Unterschrift und denke mir so, okay, ja, Dekanin, okay, ja, ja, hätte ich wissen können. Ja, das war einfach geil. Ein bisschen unangenehm. Aber hey, ich habe die Unterschrift noch bekommen. Also alles safe.
Zum ganzen Unikomplex habe ich auch was zu erzählen. Und zwar habe ich, ich war am Sonntag im Mauerpark in Berlin. Da gibt es immer so einen riesigen Flohmarkt und da hat die Sonne geschienen und ich habe mich halt mit ein paar alten Freundinnen getroffen. Und da rennt mir dann zufällig eine Kommilitonin aus meinem Bachelor über den Weg. Und wir reden kurz und sind so, ja, lass mal wieder treffen. Auf einen Kaffee, was auch immer, irgendwie mal quatschen. Und ich war schon so in meinem Hinterkopf, ja, als ob das passiert. Das ist halt sowas, was man sagt, wenn man sich begegnet und dann passiert nie was. Aber wir haben uns tatsächlich getroffen gestern. Und zum einen war es richtig schön und zum anderen haben wir festgestellt, dass wir einfach im selben Master studieren, ohne das voneinander zu wissen. Aber sie ist ein Jahr vor mir. Wow. Aber wir haben jetzt quasi noch ein Semester zusammen, in dem wir Kurse auch gemeinsam belegen könnten. Und sie hat halt auch dann richtig viele Materialien und so, die ich mir sneaken könnte. Und also wirklich wie, also wir haben sogar über unsere Master mal geredet, beziehungsweise sie darüber, welchen sie machen will. Aber ich muss das so krass vergessen haben, dass ich richtig überrascht war.
Krass.
Ja, war ein toller Moment.
Im Corona-Semester bekommt man das ja vielleicht auch gar nicht so unbedingt mit. Also da hat man ja nicht so diesen Way in irgendwie zu jeder Person, mit der man je vorher studiert hat.
Ja, genau. Ja, ich weiß nicht, wie lange war ich am Campus? So 2-3 Wochen oder so, bevor es wieder so maßnahmenbedingt nicht mehr möglich war. Und gut, sie war auch im Erasmus in der Zeit, aber trotzdem so random, wieder krass. Richtiger Universumsmoment.
Sehr cool.
Was hast du denn noch so erlebt?
Gute
Hast
Frage.
Du schon einen krassen Proteinüberschuss von den ganzen Eiern, die ihr essen müsst?
Boah, Clara, bitte.
Zeig mal deine Muckis.
Ich hab jetzt eine weite Jacke an. Vor allem, ich mach's auch.
Ja, die, aber die drin. Spannt schon ordentlich.
Aber hier ist es richtig eng hier. Vor allem spielen wir jetzt immer Tennis, also. ich habe in meiner Kindheit ein paar Jahre Tennis gespielt und dann jahrelang nicht und jetzt bin ich gerade wieder voll drin. Es macht voll Spaß. Nee, aber ich habe extra vor der Folge nochmal gezählt, wie viele Eier wir noch haben und du darfst jetzt mal raten, wie viele es sind inzwischen.
Boah, 15?
Oh mein Gott, voll auf die 12, ja.
Wirklich? 15?
Ja, wirklich.
Geil.
Krass. Ja, also Stand
das ist natürlich
jetzt
gar nicht abgesprochen. Nein, das ist wirklich nicht.
Das war wirklich nicht abgesprochen. Also Stand jetzt, ich muss sagen, wenn ich jetzt nochmal zum Hühnerstall hochgehe, liegen da wahrscheinlich noch 3. Aber aktuell sind es noch 15. Und wirklich, ich meine, ich habe ja auch diese Rezeptfrage geschickt und da kamen ja auch ein paar Antworten, aber Leute, ich brauche mehr. Ich brauche Rezepte, wo 10 Eier draufgehen.
Ja, Eierkuchen. Aber riesige, so Krebs, aber groß wie ein Wagenrad musst du machen.
Ja,
kannst du so einen
schon.
Verkaufsstand in diesem kleinen französischen Dorf aufstellen.
Ja, wir haben auch schon überlegt, ob wir einfach welche auf die Straße stellen, aber es ist halt auch nicht so ein Weg, wo unbedingt Leute vorbeilaufen oder gehen, sondern, also vielleicht JoggerInnen, aber ich meine, im Joggen möchte ich jetzt keine rohen Eier tragen und halt viele AutofahrerInnen, aber ich weiß nicht, ob man da jetzt hält, um sketchy eine Kiste Eier mitzunehmen. I don't know.
Ja, I don't know. Oder vielleicht an irgendwelche NachbarInnen oder so?
Ja, haben wir auch überlegt. Das
oder
Ding
haben die
ist,
selber Hühner?
Nee, haben die nicht, aber sie haben uns gesagt, ja, bei den linken Nachbarn, da geben wir eigentlich immer die Eier hin, wenn wir zu viele haben. Und sie haben auf der rechten Seite auch noch Nachbarn, aber bei denen haben sie es nicht angeboten, dass wir denen die Eier geben. Also ich denke mal, da gibt es vielleicht ein bisschen Beef oder so. Also werden wir die Eier einfach für uns behalten und morgen machen wir Shakshuka zum Frühstück und wahrscheinlich Tortilla zum Abendessen. Ich weiß es nicht. Wir müssen was machen. So kann es nicht weitergehen. Und sonst, abgesehen von dem Eierproblem, ich weiß nicht, was mit dem Wetter ist. Das spielt richtig verrückt, weil wir hatten letzte Woche ja irgendwie 22 Grad oder noch wärmer teilweise und heute hat es geschneit. Also wir waren Tennis spielen und auf einmal hat es einfach angefangen zu schneien, obwohl vorher noch die Sonne schien und ich bin durcheinander. Wow.
Richtig weird. Ja, hier in Berlin ist es jetzt auch richtig kalt. Also es hat noch nicht geregnet, aber ich glaube, nächste Woche soll es richtig viel regnen, pünktlich, wenn ihr wieder zurück seid. Und jetzt ist aber auch schon mega, mega kalt und ich ziehe mich trotzdem immer noch mit meinen Jeansjacke an und bereue es jeden Tag. Aber ich denke auch jeden Tag so, nee, ich habe jetzt noch eine Lage mehr unter der Jeansjacke, aber es sind halt dünne Lagen. Ist einfach dumm. Muss eigentlich meinen Wintermantel wieder rausholen.
Ja, ich muss auch sagen, ich sehe es dann immer nicht ein. Wenn ich einmal im Frühlingsmodus bin, dann ist für mich auch Frühling. So, dann kann genau das gleiche Wetter sein wie im Herbst, wenn ich schon meine Winterjacke raushole. Aber
Ja,
trotzdem
ja,
ist
ja,
dann für
ja.
mich schon Frühling.
Voll. Ey, apropos Eier, weil
Ja.
ihr gerade diese Kochzutat im Überfluss habt in Deutschland. Ich will später heute noch einen Kuchen backen für unseren gemeinsamen Freund, der feiert morgen Geburtstag und wollte dafür auf dem Weg nach Hause von der Arbeit noch halt so Backzutaten kaufen. Mehl, irgendwie Öl, keine Ahnung. Und die beiden Sachen gibt es einfach nicht mehr. Mehl und Rapsöl oder Sonnenblumenöl, ich weiß gerade nicht mehr genau. Die sind einfach ausverkauft und da sind so richtig. Das ist wie die erste Welle, wo alle Klopapier gekauft haben. Da hängen jetzt in den Regalen so Schilder von wegen, ja, jeder darf nur 3 Liter Öl und eine Packung Mehl holen. Richtig
Krass.
absurd. Und es war halt alles leer und ich war so, ich will doch nur einen Kuchen backen.
Gibt es irgendwie einen neuen TikTok-Trend, irgendein Kuchenrezept, was genau diese Zutaten beinhaltet, weswegen Leute das jetzt leer kaufen? Also ich habe nur vorhin gesehen bei
Nee, ich glaube,
Funk,
das hat.
dass es gerade so, dass es gerade teurer wird.
Ah ja, das
Also
habe ich auch gesehen mit Inflation, dass vor allem
genau.
irgendwie Gurken und Tomaten, glaube ich, gerade krass in die Höhe schießen. So
Ja.
20% Preissteigerung oder so.
Ja, bei
Aber
Gurken
ich
sogar
glaube.
30%. Und ich mag
Oha.
Gurken nicht mal.
Na
Nee.
dann fehlt ja nichts.
Nee, aber actually, seitdem ich mit meiner Freundin zusammen wohne, kaufe ich auch immer Gurken. Und ich habe die halt gekauft, ohne drüber nachzudenken, dass sie vielleicht 30% teurer sind, weil ich habe ja keine Ahnung, ich hab ja nie vorher Gurken gekauft. Also ich wüsste es ja gar nicht.
Aber oh, ich bin auch so schlecht in Preisen, das habe ich gestern wieder gemerkt. Da war ich bei Kauf dich glücklich und irgendwie, okay, so bei T-Shirts schnalle ich, da habe ich immer noch von so meiner Teenie-Phase die H&M-Preise im Kopf und dann sehe ich schon so, ja, okay, 40 Euro für ein kurzärmeliges T-Shirt ist viel. Und dann nicht mal Bio, Deutschland, regional, was auch immer. Aber wo ich richtig dann aus dem Verhältnis katapultiert wurde, boah, das ist kein Deutsch, aber da gab es Socken zu kaufen, die ich super schön fand, aber so paarweise, also ein einzelnes Paar. Und das hat, ich glaube, 6 oder 7 Euro gekostet. Und ich war so, wie viel kosten H&M Socken? Also ich hatte irgendwie gar kein Verhältnis, was so eine Socke kosten sollte.
Eine Socke. Ja, gute Frage. Ich weiß nicht, ich kaufe meine Socken immer bei Weekday. Da gibt es auch oft so, keine Ahnung, Kauf 3 und Zahl 2 Angebote. Und ich mag die
Ja, genau.
halt.
Und ich kaufe meine halt auch immer so im Bündel, so 5 Paar oder so oder 10. Also, und dann aber kostet, also ich, keine Ahnung, wie viel kostet ein Paar Socken? Keine Ahnung.
Ja,
Hab's
auch mal
jedenfalls
eine
nicht genommen, weil
Frage.
es mir zu teuer vorkam.
Ja, ich finde auch einzeln Socken, also wenn die schon einzeln bepreist werden müssen, dann sind die, glaube ich, meistens einfach zu teuer. Ich würde sagen, das ist so eine Grundhaltung. Übrigens, guckst du Love Island?
Nee.
Okay.
Ich habe Bachelor
Dann,
geguckt.
ja, gut. Habe auch die letzte Folge Bachelor geguckt, aber also fand ich auch echt schockierend, habe eine andere Person erwartet zum Schluss. Aber Love
Ja,
Island,
same.
der eine Typ bei Love Island sieht einfach exakt so aus wie mein Ex-Freund.
Okay. Willst du sagen, welcher oder ist das zu private Information? Musst du mir mal ein Foto schicken?
Du musst dir eigentlich nur angucken, wer damit macht, und du weißt es sofort. Weil du
Okay,
wahrscheinlich denken
mache ich gleich
wirst,
mal.
seit wann macht denn Beep bei Love Island mit? Ja.
Wow, ich kann nicht fassen, dass du dich gerade selber zensiert hast. Das ist Boomer-Cringe.
Da muss ich es nicht reinschneiden. Das ist eigentlich ganz, ganz angenehm.
Ja, Mama Lauda, die haben jetzt auch einen Gong bei sich im Aufnahmezimmer stehen, wo die dann immer selber gongen, wenn sie eine neue Kategorie machen oder so. So können wir uns das natürlich auch
Ah.
ersparen, irgendwie ein Intro und so Übergänge machen zu müssen.
Ja.
Ah, doch, warte mal, ich habe sogar Love Island angefangen. Eine Folge habe ich davon geguckt. Also diesen Lockenkopf kenne ich. Ah, und ich glaube, ich habe auch schon einen Ex-Freund gefunden.
Aber wirklich eins zu eins.
Aber was ich noch zum Bachelor sagen wollte, da war es ja dann irgendwie eine richtig große Revelation, dass er so am Ende gesagt hat, so, ja, also ich habe mich schon verknallt. Und irgendwie, also ich weiß nicht, wie lange die da waren, aber doch bestimmt mehr als einen Monat, ein Monat, zwei Monate, wo er viel Zeit zum Nachdenken und Reinsteigern hatte. An dem Punkt bin ich nach 4 Tagen
also, verheiratet.
Ich weiß, ja, verheiratet. Facebook-Status, Beziehung. Nee, aber fand ich irgendwie richtig weird, wie sehr das dann auch betont wurde, so, ja, ich habe mich jetzt verliebt, ich habe mich verknallt und dann auch so abgewägt wurde zwischen verliebt und verknallt. Und also, nee, ganz komischer Typ, müssen wir gar nicht drüber reden. Okay. Aber das fand ich besonders witzig.
Bill von Tokyo Hotel findet den ja toll.
Okay.
Der spricht öfter mal im Podcast Kaulitz Hills darüber. So, Clara, du möchtest wahrscheinlich noch du möchtest wahrscheinlich noch über deinen Dienstag reden, oder?
Ja, nur ganz kurz. Ich wollte auch noch kurz erwähnen, ich habe zum ersten Mal, seit ich in meine Wohnung eingezogen bin, meine Fenster geputzt und das ist life-changing. Ich werde es nie wieder so lange aufschieben. Das ist wie nach jahrelang kurzsichtig ohne Brille sein, endlich eine Brille bekommen und in HD sehen. So sehe ich jetzt hier aus meinem Fenster raus. Also es war auch krass aufwendig und super nervig, weil ich doppelte Glasscheiben habe und quasi jede Scheibe von innen und außen, also 4 Scheiben pro Fenster quasi, ist auch egal, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und genau, ich war nach dem Corona-Winter, also na gut, das ist gerade so schlimm wie noch nie, aber ich war jetzt wieder in der Olfe und habe bisher in meiner Corona-Warn-App noch keinen Risikokontakt angezeigt bekommen.
Weil du die App gelöscht hast vorher.
Weil ich extra Bluetooth ausgemacht habe. Nee, ich hatte das tatsächlich an und habe auch deutlich, also eine gute Mischung an Risikokontakten von anderen Tagen, aber nicht von diesem Dienstag, will ich sagen.
Okay.
Und es war einfach so krass voll und so schön, wieder da zu sein und so viele bekannte Gesichter zu sehen und mit den Leuten zu sprechen und auch mit neuen Leuten zu reden. Und unser Kumpel, der morgen Geburtstag feiert, wir haben halt mit ihm am Dienstag da reingefeiert. Und am Ende, also ich weiß nicht, wann die Olfe mal zumacht, so um 2 oder 3 oder so, haben wir alle Leute, die da noch übrig geblieben sind, zu dem Zeitpunkt überredet, oder vielleicht nicht alle, aber so den Großteil überredet, mit uns noch weiter ins Roses zu kommen. Auch eine Gay Bar in Berlin. Und sind dann, weißt du, wir kannten uns untereinander nicht so gut, aber unser Kumpel und ich, wir sind halt dann einfach so auf die Leute zugegangen und waren so, ey, wollt ihr auch noch mitkommen, bla bla bla. Und waren so, oh, also wirklich, wenn die anderen nüchtern gewesen wären, wären wir super nervig rübergekommen, glaube ich. Aber dann, das Schöne war irgendwie, dann hatten wir mit allen so einen Gesprächseinsteiger und sind wie so ein Wandertag darüber gelaufen in dieser Gruppe, kannten uns alle untereinander gar nicht so wirklich, aber dann sind wir als eine Einheit in diese neue Bar gekommen. Und dann haben wir uns dort halt alle kennengelernt, weil wir uns quasi dieses Mini-Bässchen besser kannten als die anderen, die schon im Roses waren. Und das war so richtig Klassenfahrtgefühl, irgendwie diese Zugehörigkeit, ohne sich zu kennen und dann so miteinander quatschen. Naja, war richtig schön.
Richtig sweet.
Ich weiß gar nicht, ob noch was Nennenswertes passiert ist, was man jetzt hier erwähnen könnte, aber ich glaube nicht.
Wollen wir dann mal mit den Gay News starten?
Ja, und lass uns mit den Gay News starten. Es gibt nämlich wieder super viele.
Ich habe als ersten Punkt Oscars aufgeschrieben und ich weiß, da ist auch neben Gay News noch deutlich mehr passiert.
Ja.
Trotzdem, ich meine, Kristen Stewart hat den Oscar leider nicht gewonnen für Spencer. Sehr schade. Jessica Chastain hat den bekommen. Ich habe ihren Film noch nicht gesehen, aber der war irgendwie 10 Jahre in the making. Also, I hope it's good. Also, es ist scheinbar aber gut, Jessica, weil sie hat den Oscar bekommen.
Aber Jessica Chastain ist irgendwie auch fruity. Also ich weiß nicht, was mit ihr los ist, aber ich sehe da Interviews und Zitate und alles, die ist nicht 100% straight.
Ja, bei Jessica Chastain, finde ich, denkt man auch ein bisschen an Evelyn Hugo, an das Buch. Und da könnte sie auch so eine Person sein. Sie ist so ein richtiges Starlet irgendwie.
Ja, sie ist so eine richtige Celia.
Mhm.
Mit den roten Haaren noch. Oh, es gibt gerade so viele Gerüchte über Evelyn Hugo und das ganze Casting und so auf Demois. Angeblich, ganz allegedly, ist Anya Taylor-Joy gecastet für Evelyn Hugo in ihren jungen Jahren. Aber again, es ist eine Gerüchteseite, also who knows. Angeblich hat die Person irgendeinen Bekannten in der Netflix-Produktion sitzen. I don't know. Übrigens, ich gucke die ganze Zeit zurück, weil ich die ganze Zeit durchs Mikrofon irgendwelche Geräusche höre und mega paranoid bin, dass irgendjemand reinkommt. Aber
wieso sollte jemand reinkommen? Ich merke schon, wie du dich die ganze Zeit immer so umdrehst.
Ja, ich höre ständig irgendwas.
Aber Kristen Stewart war ja mit Dylan mit ihrer Verlobten bei den Oscars. Ja. Und Ariana DeBose hat ja auch einen Oscar bekommen für West Side Story und ist auch queer und war auch mit ihrer Partnerin da, wenn ich das richtig eingeschätzt habe. Ja, ich weiß gar nicht,
wie die Partnerin heißt, ehrlich gesagt.
Irgendwas mit M. Ja, doch, ich glaube, die sind zusammen. Irgendwas mit M. Und Wanda Sykes, die eine Person, die gehostet hat, war auch mit Partnerin da.
Ja, und die von der du mal die Outing-Story erzählt hast, die war auch mit ihrer Partnerin da, glaube ich. Ach, der Name ist jetzt natürlich weg.
Abby Jacobs?
In der Serie aufgearbeitet wurde,
Lena
Outing-Gespräch mit der Mutter. Ja, ich glaube, sie war da mit ihrer Freundin auch.
Ah, okay. Oder von ihr habe ich, keine Bilder gesehen, aber okay, cool.
Ja, und Queen Latifah war mit ihrer Freundin Ebony Nichols da. Also es war ein sehr queerer roter Teppich.
Es war
auf jeden
richtig
Fall
queer. Ich habe vor allem auch den roten Teppich mit Stephen Gätchen gesehen, natürlich, unser Vorgänger.
Oh, schön.
ich muss auch sagen, ich wollte wirklich durchhalten, weil ich gucke die eigentlich immer live und boah, ich bin einfach, diese Beyoncé-Performance am Anfang ging so lange, gefühlt 30 Minuten in meinem müden Kopf, dass ich einfach sofort eingeschlafen bin. Aber da habe ich natürlich dann auch den Slap, den berüchtigten Slap von Will Smith verpasst. Was wollte ich noch sagen? Ah, genau, ich weiß nicht, Clara, ob wir das machen können, ob wir diesen roten Teppich moderieren können, weil ich fand es so unangenehm, Stephen Gätchen da zu sehen. Und wie, es ist halt einfach so, ich glaube, man kann auch nicht anders sich da verhalten, aber man benimmt sich einfach wie ein Teenager bei einer Twilight-Premiere, wenn man am roten Teppich steht.
Ich finde es auch ganz, ganz unangenehm und ich bewundere aber auch Stephen Gätchen dafür, dass er das durchzieht und ihm das irgendwie nicht peinlich ist, dann immer nochmal, ja, hey, kommen Sie rüber fürs deutsche Fernsehen, so sagen Sie den deutschen Fans was, bla bla bla. Mir wäre das halt so krass unangenehm. Andererseits denke ich mir auch so, das ist genau unsere Shoot-Your-Shot-Mentalität, nur dass halb Deutschland zuguckt und das finde ich dann unangenehm.
Ja, voll. Und vor allem auch, weil die halt so oft abblitzen. Das fand ich halt so unangenehm. Also dass dann einfach immer so, okay, die PR-Person möchte nicht, dass er rüberkommt oder dass sie rüberkommt und so.
Ja, oder dann ist jemand da und dann wird irgendwie gesagt, ja, aber nur ganz kurz und dann sagt Stephen Gätchen 30 Sekunden lang, wie toll die Person aussieht, statt irgendwie eine Frage zu fragen.
Ja.
Also das ist meine einzige Kritik. Sorry, Stephen, aber...
Sorry, Stephen, Podcast-Kollege. Aber ich weiß nicht, ob wir über den Slap reden möchten.
Also eigentlich will ich dazu nur sagen, ich verstehe, dass man über diesen Witz extrem sauer ist. Also genügend Leute haben sich darüber schon ausgetauscht. Alle wissen inzwischen die Hintergründe. Chris Rock hat einen Witz gemacht über die genetische Krankheit, die Kondition von Will Smiths Frau, weil sie hat Haarausfall und er hat einen Witz gemacht über ihre Glatze. Whatever, könnt ihr nochmal genauer nachlesen. Ist unter der Gürtellinie, whatever. Also ich kann verstehen, dass man darüber upset ist, aber das so zu lösen, finde ich auch irgendwie mega dumm. Also, ja. Also ich finde beide da so dumm, ich kann es gar nicht ausdrücken.
Ja, ich meine, es ist immer schwierig. Man weiß auch nicht, was zwischen denen irgendwie vorgefallen ist. Trotzdem finde ich erstmal, dass jemanden zu ohrfeigen ist nicht okay. Aber ich weiß es halt nicht. Ich finde es so schwierig, weil Chris Rock ja auch nicht direkt einen Witz über ihre Krankheit oder so gemacht hat. Ich weiß gar nicht. Also sie hat schon öffentlich darüber gesprochen. Vielleicht hat er es mitbekommen, vielleicht auch nicht. Man könnte es halt so auslegen, dass der Joke lediglich wirklich auf die Glatze und dass sie gerade so aussieht wie Demi Moore halt mit der Glatze. Also ich, ja.
Ja, aber ich frage mich halt, weil irgendwie diese Comedians, also auch vor SNL und so, die recherchieren ja die quasi Schwachpunkte, über die man Witze machen kann von den Subjects. Und ich kann mir nicht vorstellen, also es gab ja auch eine Theorie, dass er das das erste Mal gelesen hat, als es auf dem Prompter lief und er das gar nicht selber geschrieben hat. Dann ja, sorry, tut's mir auch leid, dass das jetzt, dass er nicht für seinen eigenen Witz geschlagen wurde.
Das habe ich auch gelesen, und zwar hatte nämlich da jemand sogar geschrieben, also keine Ahnung, das war glaube ich auch bei Demois, aber da hat jemand geschrieben, weil er vorher sagt, Jada, I love you, ne? Und da hat die Person geschrieben, dass er das quasi dazu gedichtet hat, weil er den Joke schon gelesen hat und den dann sagen musste und sich schon mal vorab quasi entschuldigen wollte dafür.
Ah, okay.
Also ich habe keine Ahnung, es ist so oder so scheiße, jemanden zu schlagen. Noch schlimmer finde ich es danach, Will Smith Standing Ovation zu geben für diesen Preis, weil er einfach von dem ganzen Thema und von dem Film und von den Schwestern halt voll alles auf sich gezogen hat. Die ganze Aufmerksamkeit, die eigentlich dem Film galt, hat er halt irgendwie für sich
beansprucht. Ja, das finde ich auch schade.
Finde ich halt einfach keinen guten Move und ja, I don't know, dass dann die Leute da aufstehen und klatschen, das ist einfach ein bisschen viel. Also man hätte dann sagen können, ja, cool, schön für dich.
Hm. Ja, am Ende kommt es immer wieder zurück zu der Diskussion, was darf Comedy? Und da finde ich halt Chris Rock nach unten geschlagen und nicht nach oben. Und das finde ich immer einen ganz guten Richtwert, dass man nach oben schlägt.
Naja, und Will Smith
nach oben austeilt.
Auf die 12 geschlagen.
Ja.
Okay, egal.
Aber dann auch so Leute, die sagen, sie sind traumatisiert davon. So Leute, das war mit der flachen Hand ein Slap. Also es war jetzt auch nicht so krass dramatisch. Ja. Naja, okay. Egal. Ich finde gut, was Daniel Radcliffe dazu gesagt hat, nämlich jeder hat eine Meinung dazu. Ich will meine nicht sagen. Ich halte mein Maul, ist mir scheißegal. Tschüss.
Okay. Ja, wie sympathisch. Gut. Dann Good Gay News.
Nee, das waren erstmal nur die Oscars. Ich habe leider noch ganz viel, aber ich rush die schnell durch, okay?
Na, ich habe ja, nee, ich wollte auch eine gute News sagen.
Ach so, okay.
Emily Sandé, die Sängerin, ist mit einer Frau zusammen, habe ich gerade noch vor der Aufnahme gesehen. Und sie ist happier than ever. Ich habe echt viel. Ich sage noch eine Sache, dann kannst du was sagen. Taylor Swift bekommt einen Doctor of Fine Arts von der NYU. Finde ich sehr schön, einfach Dr. Taylor Swift. Finde ich toll.
Ja.
Hat so einen schönen Klang.
Hat so einen schönen Beiklang einfach. Hast du noch mehr? Oder soll ich erstmal?
Ich habe schon noch mehr. Soll ich einfach alles abhaken relativ schnell?
Nee, ich mache erstmal. Wir doppeln uns bestimmt auch. Und zwar wird am 8.4., das ist nächsten Freitag, ein neuer Wilhelmine-Song rauskommen, den sie irgendwie jetzt schon die letzten Tage geteased hat. Außerdem hat heute am Tag der Aufnahme Harry Styles einen neuen Song rausgebracht, As It Was. Den finde ich sehr toll. Natürlich. Und, das wollte ich eh mal fragen, ob ihr Lust hättet, dass wir mal eine Folge machen über so Queer Allies oder Queer Icons, die nicht unbedingt sich selber so identifizieren. Wobei, Harry Styles ist jetzt eine Grauzone, aber so Leute wie Cate Blanchett und sowas. Ob wir darüber mal eine Folge machen sollen?
Oh, ich hab Lust drauf.
Fragezeichen. Und dann, Maggie Rogers wird ein neues Album rausbringen, das heißt Surrender und erscheint am 29. Juli. Noch eine Queer-Icon, wo ich mir nicht sicher bin, ob sie selber queer ist. Außerdem, parallel zu St. Vincent, die jetzt eine neue Ära angefangen hat, fängt auch Sky Ferreira, noch ein Queer-Icon, ihre neue Ära an und teased irgendwie mit dem Slogan Don't Forget, dass irgendwas losgeht. Bin ich mal gespannt. Ein paar gute Songs hatte sie auf jeden Fall. Mir fällt der Titel gerade nicht ein, aber einen mochte ich richtig gerne. Irgendwas mit Cry.
Weiß nicht. Ich sehe sie auf dem Festival im Sommer. Freue ich mich richtig, weil ich kenne sie noch so aus Tumblr-Zeiten. Das wird toll. Angel Olsen bringt auch ein neues Album raus. Und zwar Big Time am 3. Juni. Und der erste Song, die erste Single All the Good Times ist auch schon draußen. Dann hat Miley Cyrus, die ja auch queer ist, ein Live-Album rausgebracht, Attention, Doppelpunkt Miley Live, habe ich gesehen, ist auf Spotify. Und es gibt wirklich Spotify...
Ach, das gibt's schon?
Ja, das ist schon draußen, war ein Song war in meinem Release-Radar. Und in meinem Release-Radar waren auch Spotify-Singles Left and Right, unter anderem von... Aloparks und Japanese Breakfast. Also es gab irgendwie richtig viel im Release-Radar zu hören heute.
Warte. Alu Parks und Japanese Breakfast zusammen?
Nee, also ich meine einfach, es gab sehr viele verschiedene Spotify-Singles, okay, und die gehörten dazu. Und noch eine letzte Gang, mehr habe ich dann nicht. Elliot Pages Figur Victor Hargreaves, keine Ahnung, auf jeden Fall in die Umbrella Academy Staffel 3 wird Transgender sein. Und das finde ich irgendwie cool. Ich habe mich eh gefragt, wie sie das dann so einbauen, und finde ich einfach nice.
Ja, voll. Das ist auch tatsächlich eins der, also ich weiß nicht, ob eins der ersten Male oder das erste Mal, jedenfalls passiert es nicht häufig, dass die Charaktere von Transitioning SchauspielerInnen dann auch in der Serie das quasi dasselbe durchmachen. Mhm. Deswegen, ich glaube, das kann richtig cool werden und richtig viel bringen auch, weil Elliot ja eine riesengroße Reichweite hat und auch irgendwie Umbrella Academy, glaube ich, ganz beliebt ist. Mhm. Und freue ich mich auf jeden Fall schon, das zu sehen.
Hast du es denn mal
gesehen? Das einzige Mal. Nee, ich habe es noch nicht gesehen, aber es steht auf jeden Fall auf meiner Liste. Und was ich gerade noch sagen wollte, ich glaube, das erste Mal, dass ich so in einer Serie, wo es jetzt nicht um Transsein ging, eine Transition gesehen habe, war bei Elwood tatsächlich mit Max, was ja jetzt auch nicht gerade gut getroffen war und auch in vielen Aspekten problematisch ist, aber hey, waren auch andere Zeiten, nicht?
Ja, stimmt. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Vielleicht schon mal irgendwann früher, aber ja, bei Elwood ist es mir auf jeden Fall auch im Kopf geblieben. Und bei Anne Plus auch. In der letzten Staffel Anne Plus, glaube ich. Und im Film auch? Vielleicht?
Ja, da wurde es dann nicht mehr so erwähnt, aber war dann halt einfach der Boyfriend.
Ja.
Aber stimmt.
So mehr News habe ich auf jeden Fall nicht.
Nee, ich auch nicht. Dann beginnt jetzt der aufregende Teil.
Fangen wir jetzt mit Portrait of a Lady on Fire oder Portrait de la jeune fille en feu.
Oh, das hast du aber schön gesagt.
Wie ich das hier sagen würde an. Ich habe so ein paar grobe Infos, aber vielleicht kannst du so sagen, von wem und mit wem, und ich mache dann kurz den Plot so ein bisschen.
Genau, also, ich habe mir tatsächlich gar nicht aufgeschrieben, von wann der Film ist. Ich glaube 2019.
Ich habe es mir tatsächlich auch nicht aufgeschrieben.
Sehr gut, aber ich glaube, es war 2019.
Ja, doch, ich glaube auch.
So Ende 2019 kam der, glaube ich, in die deutschen Kinos, wo wir ja dann auch das eine oder andere Mal zu Gast waren. Mhm. Ich glaube, insgesamt waren wir bestimmt zwischen 8 bis 12 Mal im Kino, würde ich schätzen.
So oft? Wirklich? Nein, oder?
Oder?
Ich weiß
nicht. Irgendwie meine Erinnerung?
Also wir haben den schon oft geguckt, auf jeden Fall. Aber ich hätte jetzt so 5, 6.
Okay, sagen wir...
Vielleicht.
Okay. I don't know.
Okay.
Wir haben ihn auf jeden Fall oft geguckt. Und ich würde auch sagen, dass einer der Filme, die ich so am meisten auswendig kann, auch wenn es französisch ist, aber irgendwie so mit den Subtitles und so, was als nächstes für Shots kommt. Egal, wow, ich wollte gerade erstmal einleiten. Und zwar ist der Film von der Regisseurin Céline Sciamma, die schon, also ist eine französische Regisseurin, ist ein französischer Film auch. Und vorher hat sie so Filme gemacht wie Water Lilies oder Tomboy. Jetzt ist gerade im Kino von ihr Petit Maman. Also es geht viel, glaube ich, um so Identität und Sexualität und Gender in ihren Filmen. Also vor allem in den vorigen. Ich weiß jetzt nicht, was mit Petit Maman los ist. Aber so eben auch in diesem Film. Und die beiden Main Characters, Marianne und Eloise, werden gespielt von Noémie Merlant und Adèle Haenel. Und wow, also wirklich zu diesem Punkt habe ich mir kaum was aufgeschrieben. Aber zu Daniel habe ich hier tatsächlich stehen. Sie sieht so groß aus. Und das muss ich tatsächlich sagen. Ich weiß nicht, ob es nur im Vergleich ist zu Sophie, die sie mag. Aber die sehen beide, weißt du, die haben so große Person-Energy.
Aber du musst ja auch mal sagen, du bist ja durch den Film auf Daniel erst aufmerksam geworden. Und warst dir denn Hyperfan, Ultra.
Rede bitte nicht im Präteritum. Sie ist, was Kristen Stewart für dich ist, glaube ich. Mhm. Es gibt nur leider deutlich weniger Content von ihr. Man weiß zum Beispiel auch nicht mal genau, wann ihr Geburtsdatum ist. Es würde, ich finde, es passt, wenn sie ein Wassermann wäre, weil das irgendwie so Wassermann-Shit ist.
Krass, und man weiß nicht, wann sie Geburtstag hat?
Ich glaube nicht genau den Tag. Also ich glaube, im Januar weiß man und hat okay, so krass. 2-3 Tage im Verdacht, aber
ja. Warum steht sowas nicht irgendwie auch immer auf so Seiten von den Agenturen und so? Also warum weiß man das nicht? Aber okay.
I don't know. Warte mal, let me google. Aber nee, auf Wikipedia steht safe irgendwas, aber ich glaube, das ist nicht richtig.
Okay, egal.
Also ich war da auch mal eine Zeit lang tief im Fandom drin. Ist ja auch egal. Jedenfalls, Adele Nell, richtig toll, spielt jetzt gerade im Theater, ist mit der Regisseurin von diesem Theaterstück zusammen, Giselle irgendwas. Also Adele ist auch selber queer, Noemi weiß ich gar nicht, ich glaube nicht. Sie hat jetzt gerade einen Boyfriend, den sie tatsächlich kennengelernt hat, als der noch minderjährig war. Also sie ist ein bisschen problematic. Sie hat auch mal in einem Film einen Transmann gespielt. Also, ja. Aber, also ja, ich würde ja
sie tolle Person.
Meine Hände für sie ins Feuer legen, meine Beine oder wie auch immer. Aber ihr nächster Film, der ins deutsche Kino kommt, nämlich wo in Paris die Sonne aufgeht.
Mhm. Der im deutschen Kino ist, richtig ich, toll. Ist auch inzwischen, weil der sollte meiner Meinung nach am Ende März rauskommen.
Ah, okay. Ja, also den haben wir schon gesehen. Der war richtig, richtig toll. Kann sich jeder selber ein Bild machen, was er oder sie jetzt von Noemi hält.
Mhm.
Aber Adele ist bisher unproblematisch. Deswegen... Sie ist ja OG davon. Und tatsächlich waren auch mal Adele und Celine zusammen. Nämlich nach dem Film Water Lilies, wo auch Adele gespielt hat und Celine directed hat. Und ein bisschen basiert basiert Portrait of a Lady on Fire auch auf dieser Beziehung. Nämlich auf diese Künstlerin-Musen-Beziehung, die hier dekonstruiert wird, in dem beide aktiv sind und am Kollaborieren.
Mhm.
Aber darüber reden wir bestimmt später nochmal. Willst du mal eine Zusammenfassung geben?
Ja, ich wollte nur kurz noch sagen, dass Eloise ja auch mit Adele im Hinterkopf geschrieben wurde. Auch von Celine.
Genau.
Und ja. Das ist ja schon sehr zeichnend für deren Beziehung, wahrscheinlich auch heute noch. So, aber okay, ich gebe dir eine kurze Zusammenfassung. Ich versuche es quick zu machen, damit wir auf die Themen eingehen können. Und zwar habe ich mir sogar Stichpunkte mal aufgeschrieben. Also das ist wirklich, ich bin vorbereitet. So, Portrait of a Lady on Fire spielt im Frankreich des späten 18. Jahrhunderts und behandelt die Affäre zwischen diesen beiden genannten Frauen. Und er ist offensichtlich ein Period Drama. Wie kann es anders sein?
Mal wieder.
Die Beziehung, da musste ich selbst über mich lachen, flammt auf.
Wow. Ich habe auch schon eine Idee für den Folgennamen. Und zwar die, in der Portrait of a Lady on Fire brennt. Okay. Und zwar in jeder Hinsicht. In den Augen. Es schmerzt auch irgendwie. Und das irgendwie ist es auch passionate. Sich. Ja, alles, okay. Alles. Brennt einfach. Okay, weiter im Text.
So, also die Beziehung, wie gesagt, flammt auf zwischen Eloise, einer Aristokratin, die mit einem Mann aus Mailand verheiratet werden soll, und ihrer Begleitung für Spaziergänge, wie ich sie nenne, Marianne. Das ist das damalige Girlpal, Begleitung für Spaziergänge, offensichtlich. So, Marianne wurde aber eigentlich nicht als Begleitung unbedingt engagiert, sondern um Eloise genau zu beobachten und dann ein Porträt von ihr zu erstellen. Und in den ersten paar Minuten erreicht Marianne dann diese Insel in der Bretagne, auf der sich Eloise aufhält. Ich bin übrigens gerade in der Bretagne und ich fahre übrigens übermorgen zu diesem Wasser, weil wir gesehen haben, dass es nur eine Stunde entfernt ist.
Wirklich?
Geil. Also mal schauen, ob wir auch diesen Arch finden. So, als Marianne dann das erste Mal auf die Mutter von Eloise trifft, erfährt sie auch, dass Eloise kein einfaches Motiv ist, weil sie sich vor allem weigert, porträtiert zu werden, weil sie eben auch nicht heiraten möchte.
Ja, ihre Schwester, die war ja quasi älter als sie und war eigentlich diesem mailändischen Typen versprochen, oder nicht versprochen, aber da war irgendwie was in the making. Und die hat sich ja selber umgebracht, weil sie den nicht heiraten wollte. Und Eloise ist jetzt als nächste dran, die war vorher im Kloster und wurde jetzt zurückgerufen als Duty, quasi die Familie vorzuführen. Cool. Feiert sie genau, schon richtig.
Und ich bin der Meinung, dass es auch so, so ein bisschen der Grund oder der Auslöser war, dieses Porträt zu erstellen, weil das hingeschickt, also nach Mailand geschickt werden soll, damit dieser Typ sich das angucken kann und entscheiden kann, ob er sie zu Frauen nehmen möchte oder nicht.
Ja, ist quasi cool. Ein richtiges Slow Tinder. So, erstmal das Bild angucken. Erstmal das Bild angucken, um zu wissen, finde ich die gut, finde ich die nicht so gut.
Ja.
Vor allem in dem Zeitalter, da waren ja die Typen auch immer so, keine Ahnung, Mitte 40 und haben dann so 8-Jährige geheiratet oder sowas.
Mhm.
Hier weiß man jetzt zum Glück nicht, wie alt der Typ ist, aber ist einfach eine schöne Zeit.
Gute Zeit. Vor allem ist es auch einfach toll, dass man dann wirklich, es geht nur darum, dass er dann entscheidet, ob das passt oder nicht. Also, ja, na gut.
Er swipet dann auch so nach links oder rechts.
Mhm. Ich habe übrigens ein gutes Meme für die Folge, muss ich mir merken. So, dann geht's weiter. Die kühle Elise weiß also noch nichts von ihrem Glück, dass sie auch von dieser Begleitung in diesem Fall porträtiert werden soll und verbringt stattdessen halt unfreiwillig Zeit mit Marianne auf ihren Spaziergängen. Also sie begleitet sie auch so ein bisschen, glaube ich, mit dem Kontext, dass ihre Schwester quasi keine andere Flucht aus dieser Situation gesehen hat, als Suizid zu begehen und deswegen braucht sie halt jemanden, der so ein bisschen mit ihr unterwegs ist. I don't know. Die beiden nähern sich dann an und Marianne berichtet ihr dann irgendwann, dass sie eigentlich sich dort aufhält, um eben das Porträt von ihr zu malen. Und Eloise ist damit aber nicht zufrieden und sie zerstören das und sie bietet ihnen an, dafür zu posieren. Ist auch ein interessanter Plot-Twist gewesen, fand ich. Vor allem war das auch so die Zeit, die dann so ein bisschen, ich weiß nicht, entspannter war und irgendwie so gelassen und losgelöst von diesem ganzen, ich muss vielleicht bald nach Mailand und ich werde verheiratet Szenario, weil ihre Mutter halt dann weg war für ein paar Tage. Und da hatten die halt endlich mal Zeit zu zweit mit Sophie halt, mit der Maid von denen.
Mit dem Big Third Wheel. Was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, was ich auch in anderen Podcasts immer gehört habe, ist die große Frage, ob Sophie das wusste von der Beziehung. Was denkst du?
Gute Frage eigentlich. Das wird gar nicht so behandelt irgendwie. Ich finde, man bekommt da eigentlich ganz gut so diesen... Ich finde, eigentlich bekommt man diese Beziehungen ziemlich deutlich so vor Augen geführt. Also diese romantische Beziehung versus die freundschaftliche Beziehung, die sie haben, wenn sie zu dritt sind. Also ist die Frage, ob das dann zu dritt von Sophie auch wirklich nur als Freundschaft angesehen wird oder vielleicht, ob sie vielleicht merkt, dass da mehr ist.
Also ich habe in so ein paar Podcasts und Videos dann auch gehört, wie die meinten, dass Sophie so ein paar Blicke auffängt und zum Beispiel als Eloise nach deren Streit zum Strand läuft und Marianne dann so ganz upset fragte, wo ist sie? Und sie so ist nicht in ihrem Zimmer. Also sie weiß immer, wo die Leute sind anscheinend. Mhm. Also müsste sie ja auch, die schlafen ja auch beieinander. Also irgendwie muss man...
Ja, stimmt.
Ich glaube, das hat sie schon gecheckt, aber ist halt ein true ally.
Ja, das stimmt.
Und die halten ja im Gegenzug auch dicht mit ihrer Schwangerschaft.
Ja, was ja auch, wir haben ja auch die Entscheidung gesehen und das war halt Ende der 1960er Jahre, oder?
Oder Anfang der 60er?
Auf jeden Fall 1960er Jahre in Frankreich.
Ja.
Und selbst da war das ja noch richtig verpönt, eine Abtreibung zu haben und dann zu sehen, okay, 18. Jahrhundert und die stehen so hinter ihr und das zeigt irgendwie total diese, ich glaube, Schwesternschaft habe ich irgendwo gelesen. Zwischen denen und dass man sich so hinter die Person stellt und sie unterstützt. Dann sind sie ja irgendwann beim Lagerfeuer, wo das erste Mal auch Musik gespielt wird. War auch ein magischer Moment. Das war echt ein magischer Moment im Kino und jedes Mal wieder, finde ich.
Soll ich mal was sagen?
Ja.
Ich dachte am Anfang, als wir es das erste Mal gesehen haben und dann dieses Summen, dieses anfängt, dachte ich irgendwie, weil ich glaube ich auch kurz davor Dunkirk gesehen habe und es so ein ähnliches Setting war, dass da so, wie heißen die nochmal, Fliegerbomber? Nee, wie heißen die denn nochmal? Naja, so Weltkriegs, Flugzeuge irgendwie überfliegen, weil das so ein ähnliches Geräusch gemacht hat. Und ich war so völlig verwirrt. Hä, was ist das gerade? Weil ich nicht einordnen konnte, dass die da anfangen zu singen, sondern es irgendwie so aufbauschend, so bedrohlich war und dann aber ja schön wurde.
Ich dachte jetzt, ja, du sagst mir, du dachtest das erste Mal, du hättest einen Tinnitus oder so.
Nee, den habe ich inzwischen aber nicht da.
Well, ja, was cool. passiert dann bei dem Feuer, Bonfire, Lagerfeuer? Eine Freundin von mir hat immer Feuerlager gesagt und das hätte ich gerade auch fast gesagt.
Wow. Naja, basically ist das so der Moment, der das fast zum Überlaufen bringt. Also keine Ahnung, Musik wird ja immer nur in so sehr großen Momenten, sag ich mal, verwendet. Und es ist das einzige Mal, dass die Musik dann auch nach der Szene noch weitergeht zur nächsten Szene. Also übrigens, dieser Übergang ist einer meiner Lieblingsszenen aus dem Film, wo Marianne erst Eloise aufhilft, weil sie gestürzt ist. Und dann die da die Klippe runterkraxeln und sich die Hände reichen und so. Und dieser Übergang und die Musik geht einfach immer noch weiter und baut sich auf und baut sich auf, bis sie dann ihren ersten Kuss haben. Der übrigens richtig schön war, weil die quasi, das war Celine, der Regisseurin auch sehr wichtig, wortlosen Consent sich geben. Also sowohl fragen als auch beantworten, indem sie diese Masken runterziehen.
Stimmt, ja.
Richtig, richtig schön.
Ich fand's auch toll. Richtig, richtig gute Szene. Also man versteht auch, finde ich, wenn man den Film sieht, warum der so viele Preise bekommen hat. Also es ergibt einfach voll. So viel Sinn. Der ist so, auch wenn da wirklich kaum, also es wird wenig gesprochen, es wird viel wirklich über Blicke und so weiter erzählt, aber es ist echt super toll und halt auch kein Score so wirklich, ne? Das ist ja auch so ein Ding, also wirklich kaum Musik. Und wenn, dann halt total ausgewählt.
Auch vom Aussehen ist das ja super minimalistisch irgendwie. Die Räume sind super spärlich eingerichtet, obwohl das ja mittelmäßig opulente Zeit auch war und die ja jetzt auch nicht aus schlechtem Hause waren, sag ich mal. Und aber trotzdem ist alles relativ spärlich eingerichtet und auch die Shots sind sehr weit. Das ist übrigens dieselbe Kamerafrau wie auch bei Spencer und ich finde, das sieht man auch. Ich glaube, Claire Martin heißt die und hat dafür nee, da lehne ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster. Ich wollte gerade sagen, Oscar bekommen, aber ich bin mir nee, actually glaube ich es nicht, aber hätte sie verdient, weil der Film ist wunderschön.
Ja.
Warte mal, wo waren wir denn jetzt? Finde auch gut, dass es wieder eine kleine In-den-Mund-Spuck-Action gab. Das gehört einfach zu jedem guten Lesbian-Film dazu.
Ich habe die In-den-Mund-Spuck-Action gar nicht mehr im Kopf.
Die haben noch einmal nach dem Lagerfeuer, da bringt Eloise so Drogen mit. Die sich dann in die Achselhöhle reibt. Und dann sind die high und haben auch Sex miteinander. Das ist die Achselfinger-Action. Und dann irgendwie nachts steht Marianne nochmal auf und holt Wasser von unten und spuckt es Eloise in den Mund, damit hydriert bleibt.
Stay hydrated, kids. Stimmt, ja.
Ja,
danach geht's
gehört einfach zum
schon,
guten Ton.
Danach geht's in meiner kurzen Zusammenfassung eigentlich schon mit der Abtreibung von Sophie weiter, die auch ziemlich intensiv dargestellt wurde. Also, ich weiß nicht, das Ding ist, dieser Film hat eigentlich auch nicht so viel Inhalt generell, aber alles, was gezeigt wird, ist so durchdacht, das ist so gut umgesetzt. Ja.
Wirklich. Also auch, ich meine, das hat nichts wirklich, dem Zufall überlassen.
Man hat jetzt gar nicht, finde ich, wenn man so den ewig nicht mehr geguckt hat, hat man jetzt nicht unbedingt Handlungsstränge oder sowas im Kopf, weil es gibt nicht so viele verschiedene Handlungsstränge. Das ist irgendwie so ein, es wird halt schon eher nacheinander erzählt, aber halt total gut. Also ich weiß es, ich kann es nicht richtig erklären, aber es ist jetzt nicht so viele Vibe. Sachen, die dann wieder so zusammentreffen. Oder so.
Ja. Sondern Sachen passieren halt irgendwie.
Genau, es passieren einfach Sachen.
Viele Gespräche, viele Blicke, heimlich zeichnen.
Da habe ich mir aufgeschrieben, Page 28, if you know, you know. Was kannst du uns zu Page 28 sagen?
Page 28. Die haben, nachdem die dann einen großen Streit hatten. Das war, finde ich, auch wieder so ein richtig guter Streit. Den würde ich auf die Top-5-Liste zusammen mit dem Anne-Plus-Streit setzen, weil man irgendwie beide Seiten verstehen konnte. Weil Eloise so war, irgendwie, wirf mir doch nicht vor, dass ich da jetzt hingehe. So, sie wirft dir vor, nicht mutig zu sein, nicht standhaft. Bla bla bla, guck den Film selber, ist ein richtig guter Streit, auch wenn ich den am Anfang irgendwie ein paar Mal nicht gecheckt habe. Aber je öfter man den guckt, desto mehr Sinn macht er auch. Und danach verabschieden die sich ja und sehen sich noch zweimal wieder. Oder nee, Marianne sieht Eloise eigentlich nur zweimal wieder. Und einmal davon ist in einer Gemäldegalerie, wo Marianne eigentlich ein Bild ausstellt, aber dann sieht, dass auch Eloise dort irgendwie ein Porträt von sich hängen hat, wo sie abgebildet ist mit ihrem Kind, das sie mit dem blöden Ehemann gezeugt hat. Und aber sie hält ein Buch in der Hand und hat dort Seite 28 aufgeschlagen. Das ist die Seite, wo sie Marianne gebeten hatte, ein Erinnerungsbild von sich selbst für Eloise reinzumalen. Was ich quasi deren wirklich, Zahl war.
Ich frage mich wirklich, wie Celine darauf gekommen ist.
Ja, das ist ich so fand, genial.
Ich finde, das ist wirklich einer der besten Filmmomente. Das ist so ein, das, ich meine, das fällt auch am Anfang gar nicht auf. Das wird, glaube ich, noch einmal so ein bisschen für ZuschauerInnen, die es einfach wirklich nicht sehen und nicht verstanden haben, nochmal, glaube ich, so ein bisschen reingezoomt in diese, also auf diese Zahl. Aber ansonsten, das ist wirklich so ein winziges Detail, was so viel über diesen, also das macht ja so viel aus in dem Film. Das ist einfach nur eine Zahl, eine Seite in einem Buch. Das ist so krass.
Vor allem, sie hat einfach ein Kind, das schon, weiß nicht, 4, 5 Jahre alt ist und trotzdem hat sie das noch so in Erinnerung behalten. Das war ja auch so ein großer Leitspruch, dieses ganze erinnern und nicht bereuen. Also, dass man quasi, auch wenn das irgendwie schmerzhaft ist, das nicht bereuen soll, das erlebt zu haben, sondern es trotzdem in guter Erinnerung hält. Und auch, dass sie dann danach noch bei dem Konzert ist und auch noch deren gemeinsame Musik quasi immer noch wertschätzt und dass sie daran erinnert, an diese Zeit, ist auf jeden Fall die eine oder andere Träne wert.
Ja, das bei dem Konzert, da wurde ja auch ziemlich lange draufgehalten. Das war ja eine ziemlich lange Szene. Weißt du, wie lang die war?
Nee, so 4 Minuten oder so?
Gar nicht so schlecht. 2 Minuten 27. Und vergleichbarer Film, weil der auch kurz davor oder ein Jahr davor rauskam, glaube ich. Oder zumindest so, dass man den noch in im Gedächtnis hatte, ist ja Call Me By Your Name. Da ist ja das Ende ziemlich ähnlich. Da sitzt Elio am da gibt's Feuer auch so ein... und schaut so in diesen Kamin, ins Feuer. Und rate mal, wie lang die Szene war.
Die war, glaube ich, länger, weil da ist auch noch der gesamte Abspann durchgelaufen. Also war vielleicht die Szene dann 5 Minuten lang.
3,5 Minuten. Aber ich hatte es nicht mehr im Kopf. Ich hatte es nicht mehr so im Gefühl, wie lang diese beiden Szenen waren. Und dachte mir so, ja, war wahrscheinlich ähnlich. Und deswegen musste ich mal richtig random fact-mäßig nachgucken, wie lang die beiden Szenen sind.
Oh mein Gott, es gibt davon auch ein Side-by-Side-Video auf Twitter. Das werde ich mal retweeten. Vielleicht können wir das auch in unsere Instagram-Story packen. Und generell, oh mein Gott, die nächste Woche. Sorry, das ist mein Moment to shine. Ich habe so viele Tweets gespeichert, so viele Edits auf Instagram. Ich werde so nervig auf Social Media sein. Ihr könnt uns gerne für die nächste Woche stumm schalten. Aber dann verpasst ihr großartigen Content. Muss ich also jetzt schon mal sagen. Nur im ganz schlimmsten Fall. Nee, aber ich glaube, vor allem auf Twitter werde ich da viel retweeten und so. Noch habe ich ein kleines... wie sagt man das denn? Ein kleines Varieté an Memes, Bildern, Videos, alles Mögliche. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, jetzt ist eigentlich der Film vorbei, ne? Mhm. Trauriges Ende, aber man muss sagen, ich finde, es war kein typisches, also nicht so ein blödes Ende, weil es gibt ja, das ist ja dieser Trope, dass Lesben am Ende von ihren Filmen nie zusammen sind, alles tragisch ist, eine stirbt am besten noch, bringt sich um, was auch immer. Trigger Warning.
Ja, nachträgliche Trigger Warning.
Bisschen sorry. Aber hier ist es auch tragisch und ich muss sagen, es erinnert mich ein bisschen an Haunting of Bly Manor, weil da ist es zwar auch tragisch, aber so irgendwie schön und geschmackvoll. Also es ist nicht so, es ist nicht die Punchline. Es ist jetzt nicht, um einen Schockmoment zu erzeugen, sondern es war ja wirklich auch bei Bly Manor jetzt nicht, aber bei Portrait von Anfang an eigentlich klar, dass es so kommen muss, es sei denn, Eloise stellt sich selbst so krass voran oder zurück, wie man es betrachtet, dass sie diese Ehe nicht eingeht.
Mhm.
Aber hat sie nicht gemacht, ist auch verständlich, weil sonst wäre, also sie kann ja nichts, wäre halt ihr Leben vorbei. So,
ja. Ne?
Das darf man auch nicht vergessen, dass Frauen in der Zeit halt nichts wert waren. Mhm. So, Marianne durfte auch nur unter dem Namen von ihrem Vater publizieren, ihre Gemälde, und der Vater hätte auch die Macht gehabt, ihr das einfach zu verbieten. So, alles, was Frauen in dem Zeitalter durften, war vom Erbarmen von Männern quasi abhängig.
Hm.
Und deshalb ist es irgendwie schade, aber nicht ihr vorzuwerfen, dass sie das macht, finde ich.
Umso interessanter finde ich es übrigens, dass Männer ja wirklich kaum sprechen. Also es kommen ja wirklich kaum Männer zu Wort in dem ganzen Film. Also haben wirklich kaum...
Lieben wir.
Kaum Sprechanteile für Männer lieben wir. Nee. Und was ich noch sagen wollte, ich fand deinen Vergleich ziemlich gut zwischen oder mit Bly Manor auch, weil ich finde, beides sind wirklich so Enden, die, also man, wenn man durch ist, hat man trotzdem ein gutes Gefühl, weil es irgendwie auch immer noch so ein Fünkchen Hoffnung gibt oder halt, es ist trotzdem irgendwie.
Na, die lieben irgendwie sich halt
Happy
noch.
End. Das ist so, ich tragisch. Weiß nicht, es ist kein Happy End, aber es fühlt sich so an, einfach weil man diese intensive Liebe so mitbekommen hat wahrscheinlich.
Ja, ist halt so richtig bittersüß. Wirklich, Lexikon-Definition von bittersüß sind diese beiden Stories.
ja.
Ich überlege gerade, was wir noch... Okay, warte, was ich dich unbedingt fragen wollte, das steht an einem ganz anderen Ende von meinen Notizen, aber ist mir scheißegal. Oder nee, warte, ganz kurz noch zu den Männern. Mhm. Und zwar, da meinte Celine einmal was Witziges, nämlich als die Mutter zurückkommt, nach diesen 11 Tagen und irgendwie alles so Endzeitstimmung ist, da sieht man ja dann diesen Mann unten im Esszimmer sitzen. Und da meinte Celine, das war richtig intended als so eine Art Jump-Cut, weil man so ist, oh mein Gott, ein Mann. Also so richtig, jetzt ist es halt vorbei, geil, die schöne Zeit.
Aber so hat es sich auch angefühlt.
Ja, voll. Ey, wirklich, und guckt euch mal Interviews von Celine und auch den beiden Hauptdarstellerinnen an, die sind so sympathisch und man merkt einfach, wie durchdacht dieser Film ist und dass einfach so viele Easter Eggs da auch versteckt sind und so viele Bedeutungen noch in Sachen gelegt werden können.
Mhm.
Also was ich noch ganz kurz fragen wollte, und zwar, was ist deine Lieblingsszene oder deine Lieblingsszenen, weil ich konnte mich auch nicht auf eine festlegen.
Uff. Okay. Also
wir meinten ja schon das mit dem Lagerfeuer und den Händen, aber hast du noch eine andere?
Genau, das ist eine tolle Szene. Boah, Clara, ich habe es echt auch nicht in Vorbereitung geguckt, deswegen ist es schwierig. Aber diese eine, wo, das war nach dem Streit, wo Eloise wegläuft und Marianne ihr hinterher rennt und sie sich am Strand umarmen.
Ah, Okay, krass, das hätte ich gar nicht zum Beispiel dazu gezählt.
Also ich weiß nicht, ob es meine Lieblingsszene ist, weil ich gerade nicht alle im Kopf habe, aber wenn ich jetzt so zurückdenke, ist das eine Szene, die mir einfällt. Und die quasi das Remake von Orpheus und Eurydike.
Mm-hmm.
Aber einfach, also nicht, weil sie unbedingt schön, weil ich sie schön finde, aber einfach, weil ich sie auch wieder so smart
bedeutend
in diese Geschichte genau verwoben finde.
Ja. Aber ich finde auch, also sowohl diese Orpheus und Eurydike Szene, als auch wenn die zu dritt Karten spielen, ich mag irgendwie so diese Gemeinschaft von den dreien so richtig gerne, wie die da zusammen am Feuer sitzen und irgendwie sich zu dritt beschäftigen und philosophieren und Karten spielen, und es irgendwie so wholesome. Aber was meine irgendwie underrated Szene ist, oder vielleicht ist sie gar nicht so underrated, aber ich mag richtig gerne, als zwischen denen noch nichts passiert ist, aber die sich irgendwie ein bisschen offener gegenüberstehen, und nach der Abtreibung, und die dann da zusammen im Bett liegen und Eloise einschläft und Marianne sie dann beim Schlafen zeichnet. Und das allein wäre schon süß genug, aber dann wacht ja Eloise auch noch auf und sieht es. Aber es ist einfach so dieses stille Einverständnis und diese Vertrautheit irgendwie, dass sie sie dann einfach weitermalen lässt. Und das finde ich irgendwie, ja, sehr schön. Generell, wenn die einfach domestic sind. Ich bin so ein Sucker für so domestic.
Ja, das ist halt echt das Ding, ne? Ich hätte mir das auch noch 5 Stunden, glaube ich, mit den dreien zusammen anschauen können. Ja. Also das war echt Highlight des Films, wenn die irgendwie zusammen waren und auch befreundet. So, die waren gar nicht in dieser Position. Ich meine, sie als halt Aristokratin und Sophie auch als, oder beide eigentlich als Angestellte der Mutter so. Und dass die aber so eine enge Freundschaft und auch romantische Beziehung dann entwickeln, ist einfach so schön und so gut umgesetzt. Also,
und es waren ja am Ende nur 11 Tage. Fürs erste Porträt hatte sie 6 Tage und fürs zweite 5. Und in der Zeit hat sich das so krass entwickelt. Und was aber auch noch ein witziger Fact ist zu dieser Zeitspanne, nämlich bekommt sie ja so ziemlich in der Mitte davon ihre Periode, wo dann auch diese ganze Abtreibungs-Storyline ihren Anfang hat mit dem Gespräch mit Sophie. Das heißt aber auch, dass das erste Mal, dass sie, oder generell jedes Mal, dass sie miteinander schlafen, dass es jedes Mal Period Sex ist.
Okay, interesting fact.
So kleine Eloise, die noch nie irgendwie geliebt hat und direkt all in. Naja, hey.
Aber ist sie so jung? Ich habe sie gar nicht so jung beide eingeschätzt.
Also ich finde, ich glaube, die sollten deutlich jünger spielen, als sie waren. Mhm. Und ich glaube, Eloise sollte auch nochmal deutlich jünger als Marianne sein, weil die eigentlich immer relativ jung auch weggeheiratet werden. Und sie ja auch noch die jüngere Schwester war von beiden. Hat jetzt mit Adèle Haenel halt nicht zu 100% geklappt, finde ich, weil sie halt einfach Ü30 ist und eine krasse Stirnfalte zum Beispiel auch hat, wenn sie sich nur ein bisschen konzentriert beim Schauen.
Stimmt.
Aber ja, sie meint ja auch zum Beispiel, als sie da einmal sitzen, wie sich Liebe anfühlt oder Have You Known Love oder was sie nochmal meinte, aber irgendwie, ich finde, man kriegt schon den Vibe, dass sie noch nie verliebt war.
Ja, und dann fragt sie doch auch, oder, ob sich Liebende immer so fühlen, als würden sie was neu erfinden.
Ja,
das ist ein super schöner Satz.
Wirklich, und auch, man merkt, Celine war schon mal verliebt.
Ja, vor allem ist das auch wieder so ein Satz, der so auf den Punkt gebracht ist. Ich habe mir vorher noch nie genau über das Gedanken gemacht, aber also in dem Moment, in dem man das gehört oder wir gelesen haben, waren wir, glaube ich, beide so, wow.
Poet.
Wow. Poetry.
Was ich aber auch richtig gerne mochte, es gibt eh so viele gute Quotes, aber auch dieses Ganze, als die sich dann gefunden haben und kollaborieren in dem zweiten Porträt und dann sich ständig gegenüber sitzen und dann so dieses Ganze von wegen, warte mal, was war das denn nochmal? Ach genau, was erzählst du deinen Modellen, wenn sie sich langweilen? Und dann dieses Ganze, du siehst schön aus, keine Ahnung, du bist witzig, was auch immer. Diese ganzen Komplimente und dann dieses, naja, das ist zumindest, was ich meinen Modellen sage.
Ja,
und irgendwie, dieser Film, der hat so gute, humorvolle Undertones auch. Das finde ich ist auch sehr underrated. Auch so diese Mutter, die dann so sagt, ja, also ich habe hier noch eine, die kannst du malen, aber es wird nicht einfach sein, weil sie ist ganz schön hässlich.
Stimmt. Ich weiß auch, da mussten wir auch ziemlich lachen, weil wir es einfach nicht erwartet hatten nach dieser Anfangsszene mit dem Boot.
Ja. Oder auch dieses, have you tried being funny yet? Als sie so sagt, ja, Eloise lächelt nicht. Ja, hast du schon mal versucht, lustig zu sein?
Ja. Aber es ist schon echt gut. Oder ja, genauso wie man dann, glaube ich, auch mitlacht bei dieser Kartenspielszene. Also es ist jetzt auch nicht unbedingt lustig, aber man hat einfach so diesen Spaß. Also der Spaß, den fühlt man einfach richtig mit.
Weißt du, wo ich noch krass mitgefühlt habe? Da ist mir im Kino richtig das Herz in die Hose gerutscht. Weil ich so, das war so dieser erste große Move, der erste Step, wo die sich so ein bisschen angenähert haben, als Eloise von dieser Messe zurückkommt Und davor war es ja irgendwie so, Marianne brauchte mehr Zeit zum Zeichnen, deswegen sollte Eloise auch mal alleine raus, was die Mutter ja eigentlich nicht wollte, damit sie sich nicht auch umbringt. Dann geht sie aber alleine auf diese Messe und Marianne meint, ja, in irgendwie allein sein ist frei sein oder sowas, im Alleine sein spürt man Freiheit. Und dann kommt Eloise zurück und sagt, in der Einsamkeit habe ich zwar die Freiheit gespürt, von der du erzählt hast, aber ich habe auch deine Abwesenheit gefühlt. Und ja, das fand ich mal so das erste Mal, dass es so richtig war, okay, das war ein erster Move, let's go. So, wow, wie wenig Content kann man gewohnt sein, dass das schon krass ist für uns.
Nee, aber auch wieder, wie kann man sowas so auf den Punkt bringen? Also wirklich, wie kann denn jeder Satz wie ein Gedicht sein?
Ja, oh mein Gott, das ist echt so. Ich wollte mir ja eigentlich auch das Skript davon kaufen, aber das war einfach so schnell weg.
Oh mein Gott, ich dachte erst, du wolltest dir was davon tätowieren lassen und als du dein Skript gesagt hast, war ich kurz so, boah, Clara.
Ja, mein ganzer Rücken, wollte ich mir voll tätowieren lassen mit dem Skript.
Oh Gott, aber ich meine, wenn du nur den Redeanteil nehmen würdest, dann wäre es nicht so viel.
True. Okay, lass uns unbedingt noch zuerst über Orpheus und Eurydike und dann müssen wir unbedingt auch noch kurz über die Female Gaze sprechen und dann sind wir, glaube ich, auch schon am Ende mit der Zeit, wenn mich mein Blick hier nicht täuscht.
Okay. Ja, ich kann es, glaube ich, gar nicht mehr so richtig zusammenbringen. Also es ist ja was aus der griechischen Mythologie.
Ja, ich kann ja mal anfangen. Ich habe den Film gestern frisch nochmal gesehen, statt GNTM.
Das hängt übrigens auch also ich weiß gar nicht was zu dieser griechischen Sage, aber das hängt was ist denn das da gegenüber vom krass bösen Wolf? Renate, bitte Renate, da hängt das.
Ja, stimmt. Ah, das haben wir mal fotografiert, als wir da lang spaziert sind.
Vielleicht finden
Muss ich mal gucken, ob ich das wiederfinde. Also jedenfalls, die Story geht so, also diese griechische Tragödie. Und zwar, wie auch immer, ich weiß die Vorgeschichte nicht, Eurydike, die Frau von Orpheus, ist in der Hölle oder in dieser Zwischenhölle, wo die immer noch als Schatten rumwandeln, als Geister, und darf aber zurück aus der Hölle raus, unter der Bedingung, dass Orpheus auf dem Weg in die Oberwelt nicht zurück zu Eurydike schaut. Also quasi noch meinetwegen 20 Minuten aushalten, sie nicht anzugucken, um dann den Rest des Lebens miteinander zu verbringen. Ende des Lieds, er guckt sie an und dann in der normalen Literaturdiskussion wird dann immer gesagt, ja, halt aus Liebe, weil er es nicht abwarten konnte, weil er sie so doll liebt. Und jetzt aber ein Portrait, diskutieren die da halt auch drüber und Sophie sagt zum Beispiel zuerst, dass es keinen Grund gibt, sich umzudrehen, so wie dumm, also quasi sie ist so die richtig rationale Stimme, was natürlich auch Sinn macht, so es ist ja dumm. Ich weiß gar nicht mehr, wer das andere dann sagt, aber dann kommt diese Aus-Liebe-These, dass er es nicht abwarten konnte. Dann sagt Marianne, glaube ich, dass es von ihm eine aktive Entscheidung war, sich umzudrehen, dass er lieber sie in Erinnerung behalten wollte, statt sie zu lieben. Das war ja quasi die Poles-Choice, von der dann auch noch, obwohl, nee, da wird nur in der Diskussion über den Film viel drüber gesprochen, im Film selber gar nicht mehr.
Aber das, sicher? War das nicht Lovers und Poets Choice? Oder war das in unserer Bubble, dass wir uns da reingelesen haben?
Nee, also während dieser Diskussion war halt Lovers Choice dieses aus Liebe sich umdrehen, was ja Orpheus gemacht hat. Und die Poets Choice war halt sich umzudrehen, um noch ein letztes Mal das Bild zu behalten.
Genau.
Und dann sagt Eloise nochmal, oder er hat es tatsächlich verlangt. Und was soll ich sagen? Wirklich, also als wäre der Film nicht schon genial genug. Aber diese Geschichte wurde einfach auch nochmal auf einer Metaebene aufgegriffen, quasi als Metapher. Und also, ja, wo fängt man da an? Also es taucht ja erstmal mehrfach ein Geist auf von Eloise, wo wir erstmal so waren, okay, was geht jetzt? Also ich habe es das erste Mal nicht gecheckt, muss ich sagen.
Ich muss sagen, das war auch das Einzige, was ich nicht so... Die einzige Umsetzung an dem ganzen Film, die ich nicht so ganz mochte. Das Bild von ihr im Kleid. Aber jetzt nochmal ganz kurz, falls es wirklich die Person von Spencer und so weiter war, dann ist das ja sogar eine Parallele zu der einen Frau von Henry VIII, die Kristen Stewart dann auch irgendwann zu einem Zeitpunkt gespielt hat. Ja, krass, okay.
Ja,
gut.
Warte, ich google das mal ganz kurz noch nebenbei. Claire Martin, Kamerafrau, hat Spencer Portrait of a Lady on Fire und jetzt auch Petit Maman gemacht.
Okay.
Jedenfalls, dieser Geist von Eloise in ihrem Hochzeitskleid erscheint mehrfach und sucht quasi Marianne heim. Also, und ich habe mich immer gewundert, aber jetzt denke ich mir so, wahrscheinlich einfach, weil sie Angst vor dem Tag hatte, an dem Eloise quasi wirklich in diesem Hochzeitskleid ist und sie sie nicht mehr hat. So erkläre ich mir das jetzt, keine Ahnung, ob so intended war. Jedenfalls, jedes Mal schaut sie auch zurück zu diesem Geist und trifft quasi diese Entscheidung, diese Poet's Choice, indem sie aktiv zurückschaut und das so viel wie möglich sehen will, um sich zu erinnern. Und am Ende trägt ja dann Eloise wirklich dieses Hochzeitskleid und die beiden sehen sich nochmal, verabschieden sich, was auch so scheiße ist, weil die sich gar nicht richtig verabschieden können, weil dann auch die Mutter dabei ist. Und ich liebe auch, wie peinlich das ist, wie Marianne dann extra die Mutter umarmt, damit es nicht auffällt, dass sie auch Eloise nochmal umarmt. Und dann stürmen sie da diese Treppe runter. Marianne will aus der Tür stürmen, guckt gar nicht nochmal zurück und dann sagt Eloise, retournez-toi. Und jedenfalls, genau, sie verlangt, dreh dich um. Das ist auch das erste Mal, dass sie die informelle Form benutzt. Davor sitzen sie sich die ganze Zeit noch. Aber ich habe mal gelesen, dass das anscheinend auch so einen kleinen neckischen Beiklang haben soll, wie sie sich davor die ganze Zeit noch siezen.
Ah, okay.
Also, aber ich glaube, das wäre, da könnte man mehr drüber sagen, wenn man jetzt gut Französisch kann, was ich jetzt nicht von mir behaupten kann. Jedenfalls verlangt Eloise dann in ihrem Hochzeitskleid, sie ist quasi in dem Moment Eurydike und verlangt, nee, sie ist in dem Moment Orpheus, so rum, und Marianne ist Eurydike, läuft ihr hinterher und verlangt, dreh dich um. Und das ist quasi, also diese Perspektive, dieses Verlangen zum Umdrehen ist das, was Céline Sciamma selber mit zu dieser Literaturdebatte hinzubringt, dass quasi nicht Eurydike immer die Passive ist, die nur betrachtet wird und so halt Teil der Geschichte ist und so wie so ein Statist, sondern dass sie auch selber aktiv ist und das verlangt und empowert. Kann ich euch gerne in den Shownotes noch ein Video zu verlinken, das das richtig ausführlich und gut erklärt. Hier wird es jetzt wahrscheinlich ein bisschen kurz kommen.
Das passt ja auch zu dem Thema, mit dem sich Céline auch beschäftigt hat, und zwar mit diesem Thema der Muse. Und dass das ja auch eher was Passives ist. Und in dem Fall ist sie ja auch die Muse, aber wirkt dann eher zum Schluss aktiv.
Ja, genau. Das war, ja, stimmt, das ist dann eher so im Nachhinein noch alles in Brand, diese Diskussion um auch die Female Gaze und dass es nicht so ist, dass Marianne jetzt die Künstlerin ist und Eloise ihr Subjekt, das sie malt, ihre Muse, die sie malt und die nur da sitzt und schön aussieht und bewundert wird und irgendwie begehrenswert rüberkommen soll, sondern dass sie ja am Ende beim zweiten Porträt wirklich kollaborieren und zusammenarbeiten. Und quasi auch die Muse aktiv ist.
Mhm. Ich fand es übrigens auch interessant, dass da eine Künstlerin am Set war, die, habe ich es richtig in Erinnerung, 17 oder 16 Stunden am Tag gemalt hat. Und halt auch für, also ich weiß nicht, wenn nicht, dann werde ich es nochmal korrigieren, aber auch für Marianne gemalt hat mit der rechten Hand. Und obwohl Noémie Merlant Linkshänderin ist, so.
Ja.
Wie?
Ja, macht auch Sinn, dass das irgendwie fremde Hände waren, die wirklich malen können und nicht Noemis eigene Hände.
Ja, ich habe auch schon überlegt, boah, wenn ich jedes Mal so ein wunderschönes Porträt dann in den Sand setzen würde, weil sie sagen, okay, jetzt mach mal diesen einen Pinselstrich, da würde ich ausrasten.
Ja, wirklich. Aber zum Beispiel, du fandest es ja super satisfying, da beim Zeichnen zuzugucken, oder?
Boah, ja. Haben wir uns danach nicht sogar ASMR-Videos auf YouTube geschickt vom Malen?
Weiß ich gar nicht.
Ich glaube, wir hatten danach so Bob Ross-mäßig so voll nice.
Also ich war auf jeden Fall danach in so einer Gemälde-Restaurations-Bubble und habe dir davon manchmal so Videos zum Einschlafen geschickt. Aber weil ich fand das Malen, das war immer bei mir ein bisschen, war ich immer ein bisschen on edge. Weil irgendwie die Hände waren so zittrig und irgendwie, ich fand es gar nicht so satisfying, muss ich sagen. Ne? Ja, nee, ich war da nicht so ein Riesenfan von, muss ich sagen. Okay, wollen wir noch ganz kurz über die Female Gaze sprechen? Wir haben ja schon über das ganze Thema Gleichstellung von Muse und Künstler gesprochen, aber das hat sich ja noch anders ausgedrückt als in diesem charakterlichen Verhältnis, sondern auch einfach, wie das quasi gefilmt wurde. Also nicht nur zwischen den Charakteren war ja Female Gaze, sondern auch aus filmischer Perspektive, wie Celine die beiden gefilmt hat und die Kamerafrau und die ganze Crew, die übrigens auch überwiegend weiblich war. In dem das eben genau kein Blue is the warmest color oder Atomic Blonde mit fetischisierten Sexszenen und so war. Es gab nicht mal eine richtige Sexszene. Die einzige Sexszene war eigentlich, wie die diese Achse gefingert haben.
Ja, ich frage mich, ob das auch so ein bisschen so diese Entscheidung war, was zu zeigen, was auf den, vielleicht auf dem ersten Blick sexuell wirkt und dann im Nachhinein, wenn man rauszoomt, ja wirklich literally rauszoomt, eigentlich gar kein sexueller Akt war.
Ja, ich glaube, genauso war das auch gemeint. Also, weil man hat irgendwie trotzdem diese Intimität vom Moment mitbekommen, aber ohne das so krass zu sexualisieren und auch Nacktheit im Film, die waren ja voll viel nackt, aber es war nie so krass sexualisiert.
Ja, das stimmt.
Und die ganzen Blicke und Hände und halt nicht so diese typischen Körpermerkmale, die jetzt von männlichen Regisseuren viel gezeigt und als begehrenswert dargestellt werden.
Ich glaube auch, wenn man ja, so wahrscheinlich an der Uni irgendwie The Female Gaze unterrichten würde, wie man Filme im Female Gaze irgendwie kreieren kann, dann wäre das wahrscheinlich so das Exemplar, was man zeigen würde. So, hier, das ist das Beste, was wir je bekommen haben. Guckt euch das an. Lernt davon.
Fällt dir noch ein Film ein, der das macht? Weil irgendwie, ich habe in letzter Zeit viel auf Twitter und so auch darüber gelesen, auch dieses ganze Man Written by Women. Mhm. So, also wenn männliche Charaktere von Frauen geschrieben wurden, dass die dann viel softer sind. Zum Beispiel jetzt bei Little Women. Timothy Chalamets Charakter und sowas.
Mhm.
Also es etabliert sich auf jeden Fall, dass das alles ein bisschen softer und entsexualisierter wird, was ich irgendwie eigentlich ganz schön finde.
Ja, vor allem, weil man, wahrscheinlich auch, weil man jetzt einfach generell mehr Content hat und mehr Filme, die lesbische Liebesbeziehungen zeigen, sodass man nicht mehr... Ich habe das Gefühl, es war eine Zeit lang so, okay, wir müssen dann aber wenigstens diesen einen Faktor drin haben, der, für den es sich lohnt, ins Kino zu gehen oder so. Und das ist dann vielleicht irgendwie eine extreme Sexszene oder sowas, die dann vielleicht auch andere Gruppen anziehen würde oder so. Halt irgendwas, was ein bisschen so einen Schockfaktor mit sich bringt. Und jetzt, wo wir es irgendwie immer mehr haben, ist es so, wir können jetzt zeigen, was wir möchten. Wir können jetzt einfach einen vibey Film machen, der
ja, voll.
Keinen Sex wirklich zeigt.
Ja, und ich finde auch, dass da gar nicht die Sexualität so krass im Vordergrund stand, also jetzt im Sinne von sexueller Orientierung, sondern es eigentlich einfach nur ein Liebesfilm war. Also der war ja nicht umsonst so beliebt. Also der war ja nicht nur in der queeren Community krass beliebt, sondern es war einfach ein schöner Liebesfilm. Es hätte genauso gut mit einem Typen sein können, I guess.
Mhm.
Wäre vielleicht dann nicht ganz so tragisch. Ach, keine Ahnung. Habe ich mir noch nicht ausreichend Gedanken drüber gemacht.
Was dann übrigens auch wieder, finde ich, interessant ist, dass man halt dann noch diese Parallele zur griechischen Mythologie hat, wo das dann ein heterosexuelles Paar ist. Eigentlich hat, also im Prinzip hast du ja beide Versionen in diesem Film vereint.
Ja, stimmt eigentlich.
Also je mehr man darüber spricht, desto genialer ist der Film.
Ja, wirklich. Und es, auch bei jedem neuen Mal gucken, fällt einem noch was Neues auf. Ich habe auch heute auf Arbeit so eine Podcast-Folge gehört vom Sapphic Culture Club. Das ist ein Podcast, der hat sich ursprünglich nur mit Portrait of a Lady on Fire beschäftigt. Hieß damals Podcast of a Lady on Fire. Und da, die haben so eine Folge, 28 Dinge, die man beim ersten Mal schauen nicht bemerkt oder sowas.
Ich finde auch also schön, den Podcast 28 kann auf jeden wegen Fall. Page 28.
Ja, na
wegen
klar.
Page 26. Oh.
Nee, aber den können wir auch mal verlinken. Die sind beide auch super sympathisch und haben nochmal krass ausführlicher drüber gesprochen und vieles, was wir jetzt gar nicht sagen konnten in der Zeit, nice. Nochmal besprochen.
Voll gut.
Ich weiß nicht. Wollen wir langsam zum Ende kommen? Liegt dir noch was auf dem Herzen? Ich scroll gerade nochmal meine Notizen durch.
Mir liegt nichts mehr auf dem Herzen und ich hoffe, dass einfach mein Mikro noch mitmacht bis zum Song. Aber ich wünsche mir einfach, dass alle Personen, die bis hierhin hören, uns Geld bei PayPal überweisen, nicht was. Ich habe überlegt, was kann man sagen, was jetzt gar nicht zum Thema passt. Ich wünsche mir einfach, dass ihr diesen Film schaut und wenn ihr ihn schon gesehen habt, dann nochmal und nochmal und nochmal.
Ich finde, der bringt einem so viel bei über Storytelling und Charakterbilden, also so Rollenbildung und weiß nicht, Feminismus und Geschichte und irgendwie alles. So alleine, dass das so groß ist, dieses ganze Porträtthema. So Frauen sind wie ausradiert aus der Geschichte, so Minderheiten noch viel mehr. Und die einzige Art, wie die Geschichten von Frauen einfach übertragen wurden ins Jetzt, sind durch Porträts, wo die dann ihre immer so Symbole hatten, irgendwie Früchte oder ein Ring oder irgendwas. Bist du noch da?
Mhm.
Okay. oder jetzt in Eloises Fall eben dieses Buch. Das ist halt nicht auffällig auf so einem Bild, weil irgendwie das war die einzige Art, wie die Geschichten von Frauen festgehalten wurden zu der Zeit, weshalb es auch so wichtig war, die Abtreibung nochmal bildlich festzuhalten, was ja auch Eloises Idee war. Also das ist auf so vielen Ebenen einfach so ein krasses Meisterwerk, ist für mich eine glatte 5 von 5 auf Letterboxd und ein Herz und ich werde es immer wieder sehen und jedem empfehlen, den ich über den Weg laufe.
Ich schließe mich
an. Hast du was dran auszusetzen?
Am Film?
Ja.
Wie gesagt, nur vielleicht diese Darstellung von Eloise als Geist quasi, als Erscheinung hinter ihr im Hintergrund, im Hochzeitskleid, hätte ich vielleicht mir einfach ein bisschen anders gewünscht. Ich weiß auch nicht, was ich anders gemacht hätte, aber ja, das wäre es, glaube ich. Das war's. Ja,
okay. Okay, sehr gut. Ja, I don't know. Ich bin einfach froh, dass es kein typischer Coming-of-Age und Sexualität ist das Problem, Film war und das auch nicht der Plot war. Oh mein Gott, sie darf nicht entdecken, dass ich sie zeichne. Und
ja, voll. Ja.
Wir haben 10 von auch wirklich, 10 in my books.
Ja, der Film ist super. Vor allem haben wir wirklich, bei der Recherche habe ich dann halt rausgefunden, dass es vor allem auch gefilmt wurde in Saint-Pierre-Quiberon. Und da waren wir so, ja, lass mal hinfahren. Wir fahren morgen zum Mont Saint-Michel und dann am Sonntag dahin, also zu diesem Drehort auch. Und haben schon als wir dieses eine Bild gesehen haben vom Strand, haben wir so Lust bekommen, Portrait zu gucken. Also ich glaube, wir gucken es heute. Das ist ja nicht vor, nicht vor dem Podcast, aber danach. Ja. Aber jetzt, wo ich so viel drüber gesprochen habe, finde ich, möchte ich den auch wieder sehen, weil der ist einfach toll. Das ist einfach ein Meisterwerk.
Ja, der ist mega toll. Ich könnte ihn heute Abend auch direkt nochmal sehen. Ich muss auch wirklich jedes Mal weinen am Ende.
Mhm.
Obwohl ich genau weiß, was kommt, aber jedes Mal. Ist verrückt. Ja, und guckt euch die Videos an, die ich retweete und googelt auch nach Interviews und so, weil die sind sehr wholesome.
Bei queerbeet_pod auf Twitter.
Genau.
Okay.
Mit D. Nicht Pod wie Weed, sondern Pod wie Podcast. Okay.
Danke für diese Erleuchtung. So, dann Clara, hast du einen Song für die Playlist? Weil ich habe gerade noch mal überlegt und ich habe tatsächlich keinen, mit dem ich zufrieden bin. Deswegen würde ich es einfach so machen wie, wer hat das damals gemacht? Irgendjemand, irgendeine Gästin bei uns hat das mal gemacht und einfach keinen Song gesagt und gesagt, ich glaube Valerie Stoll, und gesagt, ja, schaut einfach auf die Queer Beat Playlist bei Spotify. Q-U-E-E-R-B-E-A-T, da seht ihr dann auch meinen Song und jetzt kommt Claras Song für diese Woche.
Also, ich habe mich natürlich quer durch Spotify gehört, durch die verschiedensten Playlists, alle eine herzbrechender als die andere. viel vertreten waren Mitski und Taylor Swift. Achso, na, und es gibt noch die beiden Songs aus dem Film, aber das, die würde ein bisschen den Vibe von der Playlist kaputt machen, finde ich, auch wenn es beides Banger sind. Mhm, also vor allem vier Jahreszeiten von Vivaldi, dazu das kann man literally tanzen, also folgt ein Drop auf den anderen. Ich habe es einmal mit meinem Bruder im Auto gehört und wir waren beide so, wow! Okay, ist ja auch egal. Jedenfalls, wie die Faust aufs Auge passt von Mitski, First Love, Late Spring. Den habe ich aber leider schon mal auf die Playlist gemacht. Aber das wäre meine erste Wahl gewesen. Ärgere ich mich jetzt natürlich ein bisschen. Aber wirklich dieses, ja genau. So please hurry, leave me, I can breathe. Please don't say you love me. Das ist halt genau dieser Streit, den die hatten. Von wegen, mach mir kein schlechtes Gewissen, dass ich jetzt den normalen Weg gehe. Und also, so schmerzhaft einfach. Und dann auch dieses, one word from you and I would jump off the sledge I'm on. Ist halt auf mehreren Ebenen, sowohl mit diesem Selbstmord von der Schwester, als auch dieses, wo sie fragt, wo sie Marianne fragt, willst du, dass ich dem widerstehe? Willst du, dass ich nicht heirate? Und Marianne überlegt so und sagt, nein. Und dann ist sie aber noch saurer. Das ist so gut. So, jedenfalls, das wäre meine erste Wahl, aber der ist schon drauf. Deswegen nehme ich von Miss Taylor Swift, die eigentlich auch nur Sapphic Love Songs schreibt, gefühlt. Happiness. Hört sich happy an, ist aber ein sehr trauriger Song, wo es eigentlich darum geht, dass man sich positiv an eine vergangene Beziehung erinnert und zwar traurig ist, aber es auch möglich ist, die Fröhlichkeit und Unbeschwertheit von vorher wieder zu erlangen. Ja, lest euch das mal bei Genius durch, passt auch sehr gut. Drake passt einfach perfekt.
Ja, passender Song. Stimmt, auf den Playlists ist wirklich sehr viel Taylor Swift, Mitski, Phoebe Bridgers und so weiter vertreten. Und hier Sufjan Stevens.
Ah, ich wusste gar nicht, wie man den ausspricht.
Ich weiß nicht, ob er so ausgesprochen wird. Ich habe jetzt einfach einen wild guess in the dark gemacht. So, gut. Dann war's das, oder?
Gut, dann war's das. Mal wieder eine richtig lange Folge.
Boah.
Tschüss.
Ciao, Leute. Wir hören uns nächste Woche.
Ja, und nicht vergessen, regret, don't remember. Nee, fuck. Remember, don't regret.
Okay, ja, gutes Schlusswort. Tschüss.
Tschüss.